aus dem Lukas-Evangelium die ersten 10 Verse lesen aus dem 19. Kapitel. Lukas Kapitel 19, 1 bis 10. Es handelt sich hier um die sehr bekannte Begegnung Jesu mit dem Zöllner Zachäus. Das heißt hier, und er, gemeint ist Jesus, ging hinein und zog durch Jericho, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich denke, dass jeder diese Geschichte schon einmal gehört hat. Es ist eine der schönsten Begegnungen, von denen wir im Neuen Testament hören. Es ist die Begegnung mit einem einzelnen Menschen. Wir sehen im Neuen Testament, wie oft Jesus umringt wird von Mengen, wie er oft zu Mengen spricht. Und dann ist es immer wieder das Einzelgespräch. Es ist immer wieder die Begegnung mit dem Einzelnen. Aus der Masse heraus nimmt Jesus den einen und begegnet ihm. Und das ist immer der Höhepunkt. Es ist der Höhepunkt im Leben jedes Menschen, wenn Jesus diese Menschen persönlich begegnet. Das ist überhaupt das Ziel, dass Jesus persönlich einem Menschen begegnet. Dieser Mann Zachäus, der in Jericho lebte, war nicht unbekannt. Er war der Zollchef dieser Region. Und deswegen war er bei den Einwohnern in Jericho und darüber hinaus verhasst und sehr unbeliebt, weil er im Auftrag der Besatzungsmacht, der Römer, die Steuern eintrieb. Er war angestellt bei den Römern und hat von den Juden sozusagen die Zölle eingehoben für die Römer. Aber das ging so vor sich, dass der Oberzöllner, der musste ein Fixum bezahlen an die Römer. Das war vorgegeben, einfach einen bestimmten Betrag. Und ihm war es dann überlassen, wie viel er dann jeweils von den einzelnen Händlern einkassierte. Und das war natürlich dann so, dass er viel zu viel einkassiert hat und das Übriggebliebene dann in seine Tasche steckte. Und deswegen galt er als reich. Er war also ein Ausbeuter und er war ein Kollaborateur, also einer, der mit den Feinden, den Römern, zusammengearbeitet hat. Und er war daher verhasst. Und von diesem Mann heißt es hier, dass da ein Mann war, der Oberzöllner war, und in Vers 3 beginnt diese persönliche Geschichte mit ihm, wo es heißt: Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Satz. Ihr wisst, im Neuen Testament ist immer alles sehr, sehr kurz beschrieben, aber da hat jeder Satz und manchmal auch jedes Wort eine tiefe Bedeutung. Und in diesen Sätzen, diesen Berichten, da stehen Botschaften drinnen. Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Das bedeutet, er hatte, genau dieser Mann, dieser Schurke, er hatte ein inneres Verlangen, Jesus zu begegnen. Es war nicht nur, dass er ihn sehen wollte, ja, weil dann würde es heißen, und er suchte Jesus zu sehen, Punkt. Nein, wer er sei. Das heißt, er wollte wissen, wer dieser Mann ist. Und das kann man nicht nur, wenn man ihn zuschaut, wie er vorübergeht. Also da war in ihm ein Verlangen, diesem Jesus zu begegnen. Ob es ihm gelingen würde, das war nicht klar. Aber er hatte ein Verlangen, Jesus kennenzulernen. Und ihr Lieben, das ist eines der Punkte, die für uns heute eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas von Jesus gehört haben. Jeder von uns hat schon was gehört. Spätestens in der Schule, im Religionsunterricht, vielleicht auch zu Hause. Viele haben wir was gehört. Aber es ist ein Unterschied, ob man von ihm hört oder ob man ihn kennenlernt. Und das ist sozusagen das wichtigste Verlangen, das in einem Menschen geboren werden kann, dass man ein Verlangen hat, Jesus selber kennenzulernen, ihm direkt zu begegnen und durch diese Begegnung herauszufinden, wer er ist. Und das heißt nicht nur, wer er grundsätzlich ist, sondern wer er für mich ist. Hat er eine Bedeutung für mich? Das steckt ja hinter dem, er wollte sehen, wer er sei. Hat er eine Bedeutung für mich? Und dieses Verlangen, ihr Lieben, das ist etwas, was man nicht selber machen kann, grundsätzlich, sondern das löst der Heilige Geist in den Menschen aus. Und Menschen, denen Jesus schon begegnet ist, die werden anfangen, für andere Menschen zu beten, dass Gott in ihnen diese Sehnsucht weckt. Wenn wir von Jesus erfasst worden sind, dann werden wir einen Wunsch haben, dass auch andere ihm begegnen. Und dann dürfen wir beten, Herr, schenk dieses Verlangen auch meinem Ehepartner, meinem Vater, meiner Schwester, meinen Kindern, meinem Arbeitskollegen, wem auch immer. Das haben wir eine Verantwortung, dass da ein Verlangen geboren wird. Wir wissen nicht, warum der Zachäus dieses Verlangen in sich hatte, aber es ist berührend, dass er dieses Verlangen hatte. Und ihr Lieben, immer dann, wenn in uns ein Verlangen hochkommt oder einem anderen Menschen, dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus auf dieses Verlangen antwortet. Dieses Verlangen war bei Zachäus so enorm stark, dass er mit ganzer Entschlossenheit alles daran gesetzt hat, in irgendeiner Weise zumindest einmal ihn zu sehen und vielleicht auch dann ihm zu begegnen, weil das ja sein letzter Wunsch war. Aber er hatte ein Problem, er war klein und verhasst. Und die ganze Menschenmenge, die um Jesus herum war, das waren immer viele, die hätten es schon verhindert, dass er zu Jesus durchgedrungen wäre. Erstens hat er nicht drüber geschaut und zweitens hätten sie ihn auch nicht durchgelassen, auch wenn er hätte irgendwie mit Ellbogen gearbeitet. Und so ist er diesem Zug immer ein Stückchen vorausgelaufen und hat Ausschau gehalten nach einem Baum. Sehr klug. Aber ihr Lieben, er ist auf einen Baum gestiegen, um von oben herab zu schauen, wo Jesus kommt, und hat sich mit diesem Verhalten lächerlich gemacht. Das ist ja nicht unbemerkt geblieben. Er hat den Spott auf sich genommen. Er, dieser Zöllner, ausgerechnet er, will da so einem heiligen Propheten, wie sie damals gedacht haben, dass Jesus sei, begegnen. Das hat ihn sicherlich vor den Augen der anderen lächerlich gemacht. Aber er war zutiefst entschlossen. Und nun kommt diese wunderbare Situation. Er stieg auf den Baum, um ihn zu sehen. Jetzt gehen wir weiter, das nächste Vers. Und da heißt es dann, und als Jesus an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn. Diese Formulierung zeigt deutlich, Jesus hat den Zachäus gesucht. Er hat ihn nicht zufällig entdeckt. Er sah auf, genau an der Stelle, wo der Baum war, wo Zachäus war, hat er nach oben geblickt. Normalerweise geht man nicht so durch die Gegend, ja, immer nach oben schauend, sondern er ist genau dort. Er wusste, da sitzt der Zachäus. Er wusste seinen Namen. Er hat ihn sogar angesprochen dann. Zachäus, komm herunter. Woher wusste er den Namen? Ja, hat ihn mir niemand erzählt. Jesus weiß den Namen von jedem Einzelnen. Auch von denen, die sich noch nicht dazu entschlossen haben, einen Weg mit ihm zu gehen. Er weiß auch deinen Namen. Er weiß ganz genau deinen Namen. Und er weiß, ob in deinem Herzen ein Verlangen ist, ihn kennenzulernen oder ob er dir gleichgültig ist. Jesus weiß es. Und wenn er dir gleichgültig ist im Moment, dann möchte er heute eine Sehnsucht in dich pflanzen, ihn kennenzulernen. Dann bist du heute hier, um zu hören, wie sehr Jesus die Sehnsucht hat, dich zu finden. Und es ist so entscheidend, dass wir diese Zusage hören, die durch die ganze Bibel hindurch geht, wo schon im Alten Testament heißt, da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich finden lassen. Versteht ihr, Jesus ist so wichtig, diesem Jesus ist es so wichtig, dich kennenzulernen und sozusagen dir zu begegnen, mit deinem Leben einen Weg zu beginnen, dass er selber diese Sehnsucht in dir schaffen möchte. Und weil es Jesus wichtig ist, dass es zu einer echten Begegnung kommt, zu einer engen Begegnung kommt, deswegen möchte er auch, dass es nicht so nebenbei ist, sondern dass in dir ein Verlangen ist. Versteht ihr? Da trifft dann Verlangen auf Verlangen. In mir ist ein Verlangen, in Jesus ist ein Verlangen, dann funktioniert's. Dann kommt es zu einer Begegnung. Und daran ist Jesus interessiert, deswegen schafft er zuerst das Verlangen, so wie er in dem Zachäus dieses Verlangen geschafft hat. Und jetzt kommt dieser Satz, den Jesus zu dem Zachäus gesprochen hat, der eigentlich im Verlauf dieser Geschichte zunächst einmal der eigentliche oder der erste, sagen wir mal, Höhepunkt ist. Er schaut hinauf zu dem Zachäus und sagt zu ihm, Zachäus, steig schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. In vielen Übersetzungen heißt das an dieser Stelle einkehren. Ist ja auch richtig, das ist eine wörtliche Übersetzung, aber die Elberfelder ist die genaueste Übersetzung, diejenige, die immer auch sozusagen versucht, den eigentlichen Sprachgehalt einem Worte nachzugehen. Und es ist tatsächlich so, dass dieses griechische Wort, das dort verwendet wird, nicht nur einkehren heißt, sondern vor allem bleiben. Wenn er einkehrt, dann zu bleiben. Also zumindest zu übernachten jetzt einmal in dieser Situation. Aber das ist ja wieder ein Bild. Und ihr Lieben, dieser eine Satz, wo es sozusagen, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Das ist der wichtigste Satz, den ein Mensch hören kann. Heute muss in deinem Haus bleiben. Jedes Wort hat unglaubliche Bedeutung. So ist die Bibel geschrieben. Heute. Also es heißt, das macht irgendwie deutlich, und das sieht man ja auch durch die Begegnungen, wie wir sie in der Bibel sehen, dass es offenbar besondere Gnadenzeiten gibt, wo uns Jesus begegnen möchte. Heute. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jesus möchte jederzeit jemanden begegnen, aber es gibt dann immer darüber hinaus auch noch im Verlauf des Lebens besondere Zeiten, wo er besonders laut ruft, durch ein Ereignis oder durch irgendetwas, was man gelesen hat oder durch eine Begegnung, wo der Ruf Jesu, dass er einkehren darf ins Haus, deutlicher wird. Es gibt so Gnadenzeiten, besondere Gnadenzeiten, wo er einkehren möchte. Und für Zachäus war es heute. Heute muss ich, denn das ist sozusagen ein göttlicher Wille. Er will, Jesus will, Gott will in das Haus des Zachäus einkehren. Das ist eine Entscheidung, die Jesus trifft. Und ihr Lieben, das ist etwas, wo ich denke, dass in unserem Leben wir irgendwie, vor allem diejenigen, die diesen Ruf noch nicht so wirklich gehört haben, es ganz wichtig ist, dass sie diesen Ruf nicht verpassen. Im Hebräerbrief heißt es einmal heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute. Ich meine jetzt wirklich heute, an diesem Sonntag. Wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Es ist heute Gnadenzeit. Vielleicht für den einen oder anderen, der noch nicht diesen Ruf einmal so deutlich gehört hat, beziehungsweise auch noch nicht sein Lebenshaus, Haus ist ein Bild für das Leben, geöffnet hat, dass Jesus einkehren kann und bleiben kann. Und seht ihr, das ist sozusagen das Nächste, was Jesus dem Zachäus sagen möchte. Ich will in deinem Hause bleiben. Er sagt nicht, komm runter schnell, geh mit mir ein bisschen da bis zum Ausgang des Dorfes. Da plaudern wir ein bisschen und da kannst du ja auch ein paar Fragen stellen an mich und da werde ich dir ein paar Antworten geben. Nein, es geht ganz anders. Ich will in deinem Hause bleiben. Natürlich in der Wirklichkeit dieser Geschichte ist er nicht sein ganzes Leben dort geblieben, aber es ist ein Bild, damit will Jesus etwas sagen. Er will nicht nur mit uns so irgendwie hier und da einen Kontakt haben, sondern er will in unserem Leben Wohnung nehmen. Einkehren. Und jetzt unser ganzes Leben ausfüllen. Jesus möchte unser Leben komplett ausfüllen mit seiner Gegenwart. Und ihr Lieben, das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Das ist das Wichtigste, wozu wir uns entscheiden können, Jesus eine Wohnstätte zu geben, dass er in uns wohnen kann, dass er uns erfüllen kann, dass er uns führen kann, dass er auch bestimmen darf, was in unserem Leben geschieht, was gut und was nicht gut ist, weil er ist der beste König, den es überhaupt gibt. Und ihr Lieben, vielleicht ist für heute jemand ein Heute, ein göttliches Heute. Ich will, ich muss bei dir einkehren und ich möchte bei dir Wohnung machen. Und wenn das heute jemand so spürt, dann ist es wichtig, diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Es gibt so viele Menschen, die haben das gehört in dieser oder jener Situation, aber sie haben es aufgeschoben. Nicht jetzt. Vielleicht am Ende meines Lebens, ja, vor dem Sterben, da ist die Zeit dann mit Gott sein Leben in Ordnung zu bringen. Aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich es noch selber führen, so wie ich möchte. Ihr Lieben, wir wissen nicht, wann unsere letzte Stunde ist, ob wir dann noch eine Gelegenheit haben, ihn einkehren zu lassen. Aber es geht ja nicht um die letzte Stunde nur, sondern es geht ja um dieses Leben hier, dass wir es mit ihm führen und dass er uns führen darf. Und dann die Reaktion des Zachäus. Er reagiert und er ist Vers 6 und er stieg eilends herab und dann heißt es, er nahm ihn auf mit Freuden. Mit dem hat er gar nicht gerechnet, dass Jesus in sein Haus einkehren möchte. Aber er nahm ihn auf mit Freuden, dieser Oberschurke. Man muss sich das wirklich vorstellen. Er war sicher, gehörte er zu den verhasstesten Personen in Jericho. Und zudem sagt Jesus, ich muss bei dir einkehren. Und er nahm ihn auf mit Freuden. Nächster Satz. Das Gegenteil von Freude. Die Leute um ihn herum, die ganzen Einwohner von Jericho und die ihn kannten, sie haben laut stark gemurrt. Das heißt das, laut. Also sie haben nicht nur in ihrem Herzen sich aufgeregt, nämlich über das Verhalten Jesu, nicht über den Zöllner, der wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, aber Jesus, wie kann denn das sein, dass Jesus in das Haus eines solchen Mannes einkehrt? Wahrscheinlich weiß Jesus nicht, was das für ein Kerl ist. Und ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage, die wieder ein Bild ist, denn sie zeigt, wie oft Menschen ein komplett verkehrtes, falsches Gottesbild haben. Das Gottesbild, das diese Leute, die da gemurrt haben, hatten, war ja ganz eindeutig. Sie haben gesagt, wenn jemand ein solches Leben führt, wie dieser Zachäus, dann ist er nicht würdig, dass Gott ihm begegnet. Dass dieser Prophet bei ihm einkehrt. Er ist nicht würdig. Was heißt? Ja, wenn er zuerst sein Leben einigermaßen ändern würde, dann würde er sich vielleicht als würdig erweisen, dass Jesus ihn besuchen würde. Ihr Lieben, das ist eine Sache, die ich auch oft gehört habe, auch in manchen dieser sogenannten Glaubensseminare, die wir im Laufe der letzten Jahre gemacht haben, habe ich immer wieder auf Menschen gestoßen, die verstanden haben, dass Jesus einkehren möchte, die mir dann gesagt haben, ich fühle mich noch nicht würdig. So wie wenn sie, bevor Jesus hereinkommt ins Leben, zuerst ihr Leben in Ordnung oder irgendwie halt verändern müssten, bis sie dann endlich einmal würdig sind. Ja, da können sie warten bis zu ihrer Todesstunde. Wir sind nie würdig. Niemand von uns. Auch diejenigen, die da herumstanden und gemurrt haben, die wären auch nicht würdig gewesen. Die haben nur geglaubt, sie sind würdig, aber die waren es ja genauso wenig würdig, weil sie waren auch Sünder. Und Jesus will uns sagen, dass Gott genau das Gegenteil tut. Und Jesus am Ende dieses Gleichnisses er sagt es ja auch dann, ich bin ja gerade zu denen gekommen, die verloren sind. Gerade zu denen will ich einkehren. Nämlich, ich will einkehren zu den Sündern, und das ist jeder von uns, ob er mehr oder weniger Sünder ist, das spielt jetzt bei Gott keine Rolle in diesem Sinne. Ich bin gekommen für die Sünder, damit, wenn ich einkehre, sie danach verändert werden. Sie müssen sich nicht vorher ändern. Sie können sein, wie sie sind. Jeder ist würdig, dass ich in sein Leben hineinkomme. Aber wenn ich dann drinnen bin, dann wird der Mensch Veränderungen erleben. Aber erst danach, nicht davor. Es braucht keine Vorbedingung in deinem Leben, wenn du Jesus noch nicht eingelassen hast. Es braucht keine Vorbedingung, dass du ihm die Türe öffnest. Du kannst so wie du bist, genau jetzt wie du bist. Und wenn du dich noch so schuldig fühlst oder ein kaputtes Leben hast oder dein Leben ein Chaos ist, ganz egal. Jesus sagt, ich will, ja ich muss. Muss heißt ich will, ganz ein dezidiertes Wollen, ja, in dein Leben einkehren. Denn wenn ich in dein Leben einkehre, dann kommt Licht. Und durch Licht kommt Ordnung. Und ihr Leben, so passiert es. Beim Zachäus, er ist ein wunderbares Bild dafür. Er war sicher einer der kaputtesten Menschen in ganz Jericho. Und er sagt nicht, Herr, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst, sondern er nimmt ihn auf mit Freuden. Warum? Weil er eine Sehnsucht in sich hatte, diesem Jesus zu begegnen. Und jetzt wird er gewürdigt von Jesus, dass Jesus in sein Leben hineinkommt. Und in diesem Zusammenhang jetzt, wo diese Menschen hier rundherum lautstark murren, achtet Zachäus nicht auf diese Stimmen, die rund um ihn schwirren. Er ist fasziniert von der einen Stimme. Ihr Lieben, es gibt immer wieder Menschen, die in dieser Situation sind, dass sie vielleicht fragen, ja, soll ich mit Jesus irgendwie ihm näher kommen und anfangen, mit ihm zu leben, aber was würde das vielleicht bedeuten für mich und so weiter. Und was sagen denn dann die anderen, wenn ich plötzlich, wie sie dann immer sagen, fromm werde? Das hat mit fromm gar nichts zu tun. Aber sie meinen das so. Dann haben sie Angst. Und manche werden abgehalten deswegen, weil sie dann vielleicht als Spinner erklärt werden von anderen, wenn sie plötzlich Jesus nachfolgen. Und sie reagieren gar nicht so wie der Zachäus. Mit Freuden hat er Jesus aufgenommen. Und ihr Lieben, jetzt erlebt der Zachäus genau das, wozu Jesus eigentlich in diese Welt gekommen ist und was er hier beispielhaft an diesem Zachäus demonstriert. Zachäus erlebt, zuerst kommt Jesus. Und dann verändert er. Nicht zuerst musst du dich verändern und dann bist du würdig, dass Jesus hineinkommt. Er nimmt ihn auf mit Freuden. Er nimmt ihn in sein Haus und er hat sozusagen Aufnehmen ins Haus, halt immer Mahlgemeinschaft auch haben, sich zusammenzusetzen und miteinander eine Mahlzeit zu haben. Und genau in diesem Verhalten erlebt der Zachäus, ohne dass es beschrieben wird, aber die Früchte davon sehen wir, erlebt er zwei Dinge, der Zachäus. Erstens, er erlebt Vergebung. Wenn in der damaligen Zeit man mit jemandem Mahlgemeinschaft hat, dann heißt das, du bist vollkommen angenommen. Das ist mehr als irgendwie im Wirtshaus sitzen und so irgendwie mit jemandem zusammen sein, sondern wenn jemand in sein Haus aufnimmt, dann ist das auch eine Gemeinschaft mit ihm. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, sich mit diesem Mann zusammensetzt, heißt es, ich vergebe dir deine gesamte Schuld. Das hat der Zachäus hundertprozentig verstanden. Und das hat ihn überwältigt. Jesus, vergib mir. Das hat sein Herz komplett umgedreht. Und aus dieser Erfahrung der Vergebung heraus wird sein Verhalten verändert. Versteht ihr, das ist die Reihenfolge. Zuerst Vergebung, dann Veränderung, nicht umgekehrt. Und die Veränderung, die ist wie eine Frucht, die aus der Vergebung heraus fließt, die war dann für ihn gar nicht anstrengend. Da musste er nicht lange sozusagen an sich arbeiten, sondern sein Herz war so erfüllt von der Liebe dieses Jesus, von dieser Annahme, dass es aus ihm heraussprudelte. Er stand auf, er steht vor Jesus, heißt es hier. Und er sagte zu ihm, und das ist das, was hier in besonderer Weise deutlich wird, Herr, die Hälfte meines Besitzes werde ich den Armen geben. Wow. Das war nicht sozusagen eine Frucht von einer wochenlangen, monatelangen Überlegung, was mache ich denn mit meinem Reichtum? Sondern das war, weil er berührt wurde von Jesus. Zuerst werden wir von Jesus berührt, wenn er Wohnung nimmt in uns, nicht wenn er draußen bleibt. Wenn er in meinem Herzen Wohnung nimmt, fängt er an, mich zu verändern. Und so ist es mit dem Zachäus. Und er sagt, ich gebe, weil er etwas empfangen hat von Jesus. Deswegen ist er bereit zu geben. Und nicht nur das, er sagt, wenn ich von jemandem zu viel, in manchen Übersetzungen heißt es, erpresst habe, Ja, das bringt das deutlicher zum Ausdruck. Also wo er halt bei dem Zöllner einiges draufgeschlagen hat, was dann für ihn in seine Tasche wanderte. Dann werde ich dieses, was ich zu viel verlangt habe, vierfach zurückgeben. Also bitte, das ist ja wirklich fast nicht zu glauben, was der Zachäus da sozusagen von sich gibt. Und es ist nicht zu zweifeln, dass er das ehrlich gemeint hat. Vierfach will er zurückerstatten, soweit er sich erinnern kann an die Leute. Und das haben ja die ganzen Leute in Jericho, die dort im Haus waren und rundherum waren, gehört. Also er musste das ja erfüllen, wenn er das schon so lautstark sagt. Aber wie kommt er eigentlich auf dieses Vierfach? Nun, das nur kurz. Es gibt in den Geboten, im zweiten Mose, zum Beispiel Gebote. Das heißt, dieser Zachäus, der kannte die Gebote, er kannte das Alte Testament, er war gelehrt im Alten Testament, in den Schriften des Alten Testamentes. Denn da heißt es, wenn du ein Schaf stiehlst, dann musst du als Wiedergutmachung vier Schafe zurückgeben. Für ein Schaf, vier Schafe. Daher kommt diese Zahl 4, ja, nur zur Erklärung. Also er beruft sich darauf und sagt, ja, damit sagt er auch, Herr, ich will wirklich auch dem Willen Gottes erfüllen. Mit diesem 4 zeigt er, ich will den Willen Gottes erfüllen. Und so ist sozusagen sein Leben verändert worden. Und dann kommt der letzte Satz, Vers 9. Jesus aber sprach, heute. Zuerst hat er gesagt, heute ich will einkehren, und jetzt sagt er, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Wenn das Jesus über mein Leben sagt, dann ist alles gewonnen. Wenn Jesus über dein Leben sagt, heute, weil du ihn eingelassen hast in dein Leben, weil du gesagt hast, ja, komm herein, ich nehme dich auf mit Freuden. Ich nehme dich auf als den, der mich erlöst von aller Schuld, die ich trage. Als derjenige, der bereit ist, in meinem Leben Ordnung zu machen. Ich nehme dich auf. Und ich nehme dich auf als den, dem ich mein Leben anvertraue, dass er mich führt und leitet und mein Leben bestimmt. Wenn jemand das sagt, dann ist Heil. Das andere Wort, das für Heil verwendet wird, ist das Wort Rettung. Rettung. Und ihr wisst, Heil, das, was der Zachäus hier erlebt hat, ist ein Paket, das er da von Gott empfangen hat. Da ist mehreres drinnen. Heil heißt zunächst einmal, dass er sein Herz geöffnet hat und dass nun Jesus Wohnung nehmen konnte. Ein Mensch wird heil, wenn Jesus wohnt. Nicht, wenn er von der Ferne ein bisschen winkt, sondern wohnt. Dann wird dein Leben heil. Dass Jesus Heil schenkt, heißt, dass er mich erretten durfte von aller Sünde. Von aller Sünde. Und mit dieser Rettung rettet er mich auch von Verlorenheit. Denn das ist das, woran ja viele Menschen gar nicht denken. Dass wenn sie Jesus sozusagen verweigern, wenn sie nicht aufnehmen, wenn sie sich nicht retten lassen, dann gehen sie verloren. Aber das ist die Entscheidung des Einzelnen. Das heißt, dass sie auch nach ihrem Tod für ewig von Jesus getrennt sind. Wer aber Jesus aufnimmt, der wird für ewig auch nach dem Tod mit Jesus zusammen sein. Das hat unfassbare Auswirkungen, wenn ein Mensch sich öffnet, so dass Jesus in ihm wohnen kann. Das gibt Zukunft für unser eigenes Leben bis über den Tod hinaus in die Ewigkeit hinein. Was für ein Heil! Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sondern lasst Jesus ein. Die Täuflinge, wir werden jetzt mit der Taufe diesen Gottesdienst fortsetzen und abschließen. Sie haben diese Stimme gehört. Damit leite ich jetzt gleich über zur Taufe. Ihr Lieben, die Taufe ist auch so ein Bild für das, was hier der Zachäus erlebt hat. Ich vergleiche die Taufe oft mit einer Hochzeit. Die Taufe ist eigentlich der Tag der Hochzeit. Und heute ist ein Tag der Hochzeit für euch, die ihr euch taufen lässt. Wie kommt es zu einer Hochzeit? Es kommt zu einer Hochzeit, indem man die Partner einander kennenlernen. So wie mit Jesus. Irgendwann beginnt man, ihn kennenzulernen. Es ist ein Verlangen in den beiden Partnern. Ich möchte diesen Menschen näher kennenlernen. Nicht nur aus der Entfernung, immer näher. Man beginnt eine Beziehung und irgendwann sagt man, mit diesem Partner will ich mein ganzes Leben teilen. Und so ist es auch mit Jesus. Und diese Täuflinge, die sind zu diesem Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, ja, mit diesem Jesus will ich mein Leben teilen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, Jesus aufzumachen, die Lebenstüre und ihn einzulassen. Und jetzt haben sie, nachdem sie diese Entscheidung getroffen haben, haben sie den Hochzeitstag geplant. Das ist die Taufe. So wie ein Paar, das sich entschieden hat zu heiraten, setzt dann einen Tag fest, wo man öffentlich bekundet, dass man in die Ehe eingetreten ist. Das ist der Hochzeitstag und das ist die Taufe für Menschen, die mit Jesus sich entschlossen haben, mit ihm zu gehen. Und jetzt bekunden sie es öffentlich. Das ist eben der Tag der Hochzeit. Heute ist für sie dieser Tag der Hochzeit. Und wie man bei der Hochzeit auch Symbole verwendet, wie zum Beispiel den Ring als ein Zeichen des Bundes, so ist es auch hier. Das Wasser ist hier das Zeichen. Das Zeichen des Bundes, das Zeichen der vollkommenen Vergebung, das Zeichen des neuen Lebens, das in einem Menschen einkehrt. Wenn sie ins Wasser tauchen, dann ist es ein Bild, der alte Mensch stirbt, die Sünde ist vergeben. Wenn sie herauskommen zum Kreuz hin, mit dem weißen Schleier hier, ist ein Zeichen der Auferstehung. Neues Leben hat begonnen. Mein Leben gehört jetzt Jesus, er hat Wohnung genommen. Das wird sichtbar hier vor Gott, vor der Gemeinde und vor allen finsteren Mächten. Sie wissen, dieses Leben gehört ihm. Das ist das Beste, was jemand passieren kann. Amen.